Also, ich bin jetzt nicht der größte Teetrinker, aber manchmal überkommt's mich auch. Neulich hatte ich zum Beispiel richtig Lust auf einen Fenchel-Anis-Kümmeltee, liebevoll von mir auch Fuck-Tee genannt, und bin dafür zur Drogerie meines Vertrauens geradelt. Ich wollte wirklich nicht mehr als so einen schnöden Fenchel-Anis-Kümmeltee. Aber als ich dann in der Lebensmittelabteilung stehe, bin ich, ehrlich gesagt, ein wenig, sagen wir mal, reizüberflutet. Links und rechts von mir, meterlange Regale mit lauter kryptischen Teesorten, die mit mir sprechen wollen. Entspann dich, haucht der eine Tee. Träum schön, steht auf der nächsten Teepackung. Dann schreit mir förmlich ein übermotivierter Life-Coach in Beutelform Feel New ins Gesicht. Zur illustren Gesellschaft der anmaßenden Trinkkräuter gesellen sich dann auch noch der Glücksbotentee, der Wohlfühltee sowie der Joy-Tee mit Ausrufezeichen und der Smile-Tee. Ich bin ehrlich, ich wäre am liebsten mit einem Mir wird gleich Übel-Tee nach Hause gegangen. Den gab's aber nicht. Komisch. Ja, ich weiß, das mit den Tees ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Und auch die nervtötenden Sprüche im Duschbadregal sind für sich genommen auch nur eine Kleinigkeit. Da nämlich wird mir geraten, ich solle frei und verrückt sein und Lebensfreude und Duschglück empfinden. Aber trotzdem frage ich mich, kann es sein, dass man gar nicht mehr durch den Alltag kommt, ohne dass man mit einer oberflächlichen Feel-Good-Mentalität konfrontiert wird? Der Autorin Juliane Marie Schreiber geht das so ähnlich wie mir. Die Politologin und Journalistin hat mit Ich möchte lieber nicht eine deftige Gesellschaftskritik geschrieben. Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven und Fetisch des Glücks. Denn die Tees und Duschbäder sind nur die Spitze des Eisberges. Die Art und Weise, wie sie beworben und ausgeschmückt werden, sind nur die Symptome für ein größeres gesellschaftliches Problem. In den Blinks, die jetzt kommen, lernst du, dass zuckriger Optimismus gefährlich und dumpfe Grummelei manchmal ganz gut sein kann. Also, hereinspaziert. Ich bin Arvid, Zyniker vom Fach bei Blinkist, und ich heiße dich herzlichst willkommen zu unserem kleinen Kurs Negatives Denken für Einsteiger. Oh je, es ist einer dieser Tage. Du bist mit Kratzen im Hals aufgewacht. Du verschüttest den Kaffee, noch bevor du auch nur einen Muntermachschluck nehmen konntest. Du hast Sorgen im Beruf und deine Katze maunzt auch schon ganz kläglich. Der Blick nach draußen, da regnet es Bindfäden. Und eigentlich würdest du nun gleich wieder zurück ins Bett krabbeln wollen. Deine Laune ist also mies hoch 3. Und manchmal geht das nicht nur einen Tag so, sondern gleich eine ganze Woche. Kennst du das? Fürchtest du dann, dass mit dir etwas nicht stimmt? Fühlst du dich vielleicht sogar ein bisschen waschlappig und schämst dich dafür? Immerhin geht es doch allen anderen fantastisch. Zumindest scheint es so, wenn man sich ihre Social-Media-Kanäle anschaut. Wer nicht gerade Bilder von seinen neuesten coolen Projekten postet, zeigt sich entspannt mit Sonnenschirm und Trendcocktail am Strand oder auf dem Weg vom Yoga-Retreat zum Selbstfindungstrip in den Anden. Wer das nicht kann, fühlt sich schnell als Loser. Auf die sozialen Medien kommen wir gleich nochmal zurück. Aber lass uns vorher über eine Grundsatzfrage sprechen. Woher kommt der aktuelle Optimismus-Hype eigentlich? Er geht auf den US-amerikanischen Psychologen Martin Seligman zurück. Der wurde 1996 Präsident des Dachverbands der Psychologen in den USA und gab hier einen Kurswechsel vor. Nicht mehr nur psychisch kranke Menschen sollten geheilt werden, denn für sie gab es ja auch zunehmend gute Psychopharmaka. Nein, Seligman wollte eine neue Klientel erschließen. Jeder Mensch sollte sich mittels der sogenannten positiven Psychologie ein besseres Leben erarbeiten können. Jeder hat sein Glück selbst in der Hand, so das Credo der positiven Psychologie. Plötzlich brauchten alle, egal ob gesund oder krank, Hilfe. Und hast du nicht gesehen, schon eröffnete sich ein riesiger kommerzieller Markt der Selbstverbesserung. Das Selbst wurde zu einer ständig optimierbaren Baustelle. Trauer, Hunger, Krankheit oder Jobverlust. Mit Optimismus und der richtigen Perspektive auf die Dinge ist alles halb so schlimm. Suggeriert jedenfalls Seligman. Mit dem richtigen Mindset wächst du sogar an den schlimmsten Krisen und kannst die als Chance nutzen. Man soll also selbst im Leid noch produktiv sein. In der Pandemie wurde uns ja auch immer wieder erzählt, was wir alles tun können, um das Beste aus der Situation zu machen. 100.000 Menschen sterben allein in Deutschland. Aber hey, die Luftverschmutzung hat abgenommen und in Venedig ist das Wasser wieder sauber. Toppo. Daumen hoch. Gib ein Like. Und ich hoffe doch sehr, dass du Lockdown und Homeoffice genutzt hast, um eine neue Sprache zu lernen oder das Gesamtwerk von Charles Dickens zu lesen. Wenigstens die Steuererklärung geschafft. Hä? Also ich, auch nicht. Um jeden Preis noch etwas Positives finden. Das nennt man auch toxische Positivität. Toxisch positiv ist es, wenn Menschen mit Haarausfall geraten wird, diesen doch als Chance zu begreifen für einen neuen Look. Wenn es nicht so makaber wäre, könnte man darüber nur lachen. Das Problem ist aber, dass sich unsere Wahrnehmung verzerrt. Uns wird suggeriert, dass wir mit der richtigen Einstellung alles wuppen können. Selbst Krankheiten. Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, richtig visualisierst und fest daran glaubst, dann wird das Realität. Das ist sogenanntes magisches Denken. Wenn du mich fragst, gemeingefährlicher Hokuspokus. Wenn Menschen, beispielsweise bei einer Krebserkrankung, wichtige Behandlungen verweigern, weil sie auf die Kraft des positiven Denkens setzen, dann ist das nichts anderes als der Regentanz. Nett gemeint, wirkt aber im Zweifel nicht zuverlässig. Es geht im Leben nicht immer alles glatt. Schicksalsschläge gehören dazu und wir haben nicht alles in der Hand. Dieser Wahrheit sollte man klar ins Auge schauen und sie akzeptieren. Es soll der schönste Tag im Leben sein. Für mich ist es der Höhepunkt des Glücksterrors. Eine Hochzeit. Es ist doch so. In den letzten Jahren ist, wenn es ums Heiraten geht, ein merkwürdiges Wettrüsten entstanden. Meine Eltern haben nach der Trauung im Standesamt im Wohnzimmer meiner Großeltern gefeiert. Gab Kaffee, gab Kuchen, war schön gewesen. Aber heute, selbst wer es sich gar nicht leisten kann, verschuldet sich für die Feier in der Toskana, hat eine Drohne für Luftaufnahmen von der Trauung organisiert und gibt eine deftige, vierstellige Summe für das Brautkleid aus. Wohlgemerkt für ein Kleid, das nur ein paar Stunden getragen wird. Aber es muss halt der perfekte Moment sein. No pressure. Die Autorin nennt das die Disneyfizierung des Lebens. Liebe und Glück werden hier maximal inszeniert. Das ist alles so fake wie die künstlichen Wimpern der Braut. Und jetzt kommt die Pointe. Untersuchungen haben gezeigt, je teurer die Hochzeit, desto kürzer die Ehe. Glück wird zum Prestigeobjekt. Und das kann man dank der sozialen Medien sogar messen. Zumindest glauben das viele Leute. Mit jedem neuen Follower, jedem View und jedem Like springt unser Belohnungssystem im Gehirn an. Das ist eigentlich wie eine Droge. Besonders die unter 30-Jährigen wollen ihr Leben als ständiges Freudenfest, Quell der guten Laune und der romantischen Glücksmomente inszenieren. Anders gesagt, hier tobt der digitale Narzissmus in Reinform. Aber worum geht's dabei wirklich? Selbstvergewisserung lautet das Schlagwort. Ich poste, also bin ich. Wer Tolles erlebt und nichts postet, den beschleicht ein neues Gefühl. Man nennt das digitale Schuld. Diese Religion des Selbst tut niemandem gut. Sie kostet Zeit und Energie. Während wir dann alle hübsch um uns selbst rotieren und die Fassade des Glücks und der Zufriedenheit wahren, gehen das Gemeinschaftsgefühl und die Tiefe unserer Gefühlswelt den Bach runter. Hashtag gar nicht lustig, Hashtag ganz schön traurig. Es ist ein Paradox. Auch wenn wir total sozial in den Medien unterwegs sind, geht es dabei doch nur um das Bild, das wir von uns abgeben wollen. Wir senden nach außen, aber dabei bleiben wir in unserer Höhle. Der sogenannte Hygge-Trend zeigt das ganz eindrücklich. Das Wort kommt vom dänischen hyggelig und bedeutet so viel wie gemütlich oder angenehm. Es ist die Antwort auf unsere Überforderung. Die Welt da draußen ist wild und schlecht. Dann stricken, klöppeln oder malen wir wahlweise einfach. Mode, Essen, Schönheit oder eben Handarbeit. Machen, posten, machen, posten. So entzieht man sich der Komplexität der Welt. Die lässt man dann draußen und heuchelt Zufriedenheit und Ausgeglichenheit im eigenen Reich. Im Sommer 2004 vergaß der CDU-Politiker Friedrich Merz seinen Laptop an einem Berliner Taxistand. Vertrauliche Daten der Bundesregierung inklusive. Uiuiuiui, Das hätte echt ins Auge gehen können. Aber Merz hatte Glück. Der Verkäufer einer Obdachlosenzeitung fand den Laptop und gab ihn beim Bundesgrenzschutz ab. Gutes Karma, magisches oder positives Denken dürften wir als Grund für die Vereinigung des Besitzers mit seinem Computer wohl ausschließen. Denn ich als Wahlberliner, der mittlerweile das vierte Fahrrad in 7 Jahren fährt, und zwar nicht, weil sie kaputt gegangen sind, weiß, dass Merz einfach richtig Glück hatte. Jedenfalls hatte der Zeitungsverkäufer auch die Adresse der Obdachlosenhilfe hinterlassen. Kurze Zeit später bedankte sich Merz mit einer großzügigen Spende und warmen Worten. Nee, tat er nicht. Ihm fiel etwas viel Besseres ein. Friedrich Merz schickte dem ehrlichen Finder das neueste Buch von Friedrich Merz. Der Titel: Nur wer sich ändert, wird bestehen. Echt jetzt. Er hätte auch gleich schreiben können: Obdachlos? Nicht genügend Anpassungsfähigkeit gezeigt? Nicht genug angestrengt, oder? Diese Unverschämtheit und Respektlosigkeit ist leider sinnbildlich für eine Zeit, in der Erfolg ebenso wie Scheitern und Leid individualisiert werden. Sie folgt dem Narrativ, das wir schon angesprochen haben. Jeder ist für sein Schicksal verantwortlich. Leid wird so zu einem Stigma. Und der Fakt, dass eben nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben, sei es aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, der sozialen Schicht oder eben auch aufgrund anderer Ereignisse im Leben, wird ausgeblendet. Die Lüge von der eigenen Leistung, das machen sich auch die Priester der Neuzeit zunutze. Coaches, unsere Mach-mich-besser-Trainer. Es gibt sie für den Lifestyle und für die Life-Work-Balance. Es gibt aber auch Coaching für den perfekt gestählten Körper, die Partnerschaft, das Unternehmen, Sex, Konflikte und hast du nicht gesehen. Selbst für den perfekten Umzug und Ordnung in der Wohnung kann man sich einen Coach zum Händchenhalten heranrufen. Und weil der Coach eben kein geschützter Begriff ist, kann jeder seinen Schabernack damit treiben und in Goldgräberstimmung das eigene Täschchen füllen. In Deutschland macht die Branche mittlerweile 500 Millionen Umsatz jährlich. Ach, und wenn du mich buchen möchtest, ich bin übrigens Coach für Stirnrunzel-Muskelaufbau. Die Coachifizierung des Lebens macht den Menschen zur Ich-AG. Jeder ist sein eigenes Unternehmen. Ständiges Wachstum, ständiger Fortschritt, ständige Effizienzsteigerung inbegriffen. Und das Schlimmste? Dieser Prozess der Verbesserung ist nie abgeschlossen. Luft nach oben gibt es immer. Irgendein Makel lässt sich schon finden. Vielleicht könnte ich ja noch viel glücklicher, produktiver, effektiver und ausgeglichener sein. Das Problem dabei ist, der Normalstandard verschiebt sich. Der Druck steigt. Für alle. Hast du dich schon mal gefragt, ob das Streben nach dem perfekten Glück überhaupt sinnvoll ist? Es gibt Psychologen, die sich dafür einsetzen, dass das sogenannte Happiness Syndrome in das internationale Register attestierter Krankheiten eingefügt wird. Denn Menschen im Freudentaumel zeigen irrationales Verhalten, überschätzen sich selbst und beurteilen ihre Umwelt nicht realistisch. Wer sich schon mal das S-Bahn-Abteil mit Fans einer Fußballmannschaft, die gerade gewonnen hat, teilen musste, weiß, wovon ich rede. Martin Seligmann glaubt übrigens, herausgefunden zu haben, wie die Glücksformel lautet. Demnach sei unser Glücksempfinden zu 50% genetisch bedingt, zu 10% Schicksal und die restlichen 40% sind unsere Entscheidung. Sie liegen in unserer Hand. Wissenschaftlich hieb- und stichfest ist das nicht. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ein subjektiver Begriff wie Glück sich verdammt schwer messen lässt. Wichtig ist, dass wir uns klar machen, was das alles mit uns macht. Wenn immer mehr Verantwortung auf das Individuum verlagert wird, sehen wir uns dazu gezwungen, permanent mit uns selbst zu kämpfen. Dabei verlieren wir die Solidarität. Wir verlieren den Blick für das Gemeinwohl. Wir verschwenden so viel Kraft darauf, uns selbst zu optimieren, dass wir keine mehr dafür übrig haben, uns für politische Ziele wie gute Bildung, faire Arbeitsbedingungen oder eine angemessene Gesundheitsversorgung einzusetzen. Das Politische driftet ins Psychologische ab. Umfrage zwischendurch. Über welche Brücke würdest du lieber mit deinem 7-Tonner-LKW fahren? Über die, die von einem Optimisten gebaut wurde? Ach, wird schon halten. Nur Mut und Zuversicht. Smiley. Oder doch lieber über die, die vom kritischen Pessimisten doppelt und dreifach auf ihre Statik und Belastbarkeit überprüft wurde. Also, ich mag ja Nervenkitzel. Aber ich weiß, welche Brücke ich wählen würde. Auch ohne 7-Tonner. Es ist schlicht und ergreifend oft besser, auf sogenannte depressive Realisten zu bauen. Was denn bitteschön depressive Realisten sind, fragst du? Optimisten sind die, die behaupten, dass das Glas halb voll ist. Pessimisten sind diejenigen, für die das Glas halb leer ist. Ein depressiver Realist würde sagen, ich sehe hier ein Glas, das doppelt so groß ist, wie es eigentlich sein müsste. Ihn zeichnet neben einem Hang zu leichten, und die Betonung liegt auf leichten, Depressionen auch Pragmatismus und Realismus aus. Studien haben gezeigt, dass die meisten Menschen ihre Kompetenzen überschätzen. Man nennt das Optimism-Bias. 88% der befragten Autofahrer in den USA halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Allerdings sind gerade diese Selbstüberschätzer öfter in Verkehrsunfälle verwickelt als bescheidenere Autofahrer. Auch bei der Einschätzung von Krankheitsrisiken neigen wir zu übertriebenem Optimismus. Raucher glauben nicht an den Tod durch Lungenkrebs. Die Gefahr von Geschlechtskrankheiten oder einer schweren Grippeerkrankung werden in Umfragen ebenfalls unterschätzt. Nicht aber von Menschen, die gerade in einer Phase der leichten bis mittelschweren Depression sind. Sie schätzen ihre Fähigkeiten und die Gefahren der Welt überraschend realistisch ein. Wahrscheinlich fehlt ihnen das durchschnittliche Maß an Selbsttäuschung. Es liegt übrigens auch nicht daran, dass depressiven Realisten die Welt egal wäre. Nein, die depressiven Realisten beobachten nur besser. In einer Studie konnten sie die Gesichtsausdrücke und Emotionen anderer besser einordnen als Nicht-Depressive. In einer anderen Studie machten depressive Probanden Betrüger über Verhörvideos leichter ausfindig als ihre leichtgläubigen, glücklichen Mitprobanden. Ach, und auch kein Scherz, Optimisten haben weniger Humor. Die für Witze typische Inkongruenz geht an ihnen oft vorbei. Pessimisten sehen hingegen den Widerspruch zwischen Erwartung und Pointe, zwischen Schein und rauer Wirklichkeit. Wer stets nur glücklich durchs Leben gehen will, der lebt einseitig. Sowohl der seelische als auch der körperliche Schmerz gehören zum Leben dazu. Körperlicher Schmerz ist sogar überlebenswichtig. Ohne ihn würden wir uns ständig sämtliche Knochen brechen. Menschen, die aufgrund eines seltenen genetischen Defektes keinen Schmerz empfinden, können kein normales Leben führen. Der Schmerz ist ein Warnsignal und damit einfach ein etwas strenger Freund, der uns beschützen will. Intuitiv nehmen wir bei Schmerz eine Schonhaltung ein, bis alles wieder geheilt ist. Gleiches gilt auch für den seelischen Schmerz, für Trauer, Angst und Wut. Das sind keine Zustände, die wir genießen, aber sie haben eine Funktion, die wir nicht einfach weglächeln sollten. Besser ist es, in einer Gesellschaft zu leben, in der man ohne Angst vor dem Stigma sagen kann, dass es einem gerade beschissen geht und man Hilfe und Zuwendung bräuchte. Ich war noch nicht in einem Kreißsaal, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass da verbal die Post abgeht. Frauen beschimpfen ihre Männer als Sackgesichter und mit anderen Kraftausdrücken. Sie vergessen alle guten Vorsätze. Die mitgebrachte Entspannungsmusik, die friedliche Geburt, die Geburtsmeditation. Aber richtig so. Schimpfen und fluchen. So muss das. Das ist befreiend und hilft erwiesenermaßen dabei, Schmerz besser zu ertragen. Denn Forschern zufolge liegt das am hypoalgesischen Effekt. In unserem Gehirn wird durch das Schimpfen die Amygdala stimuliert, die uns in den Flucht- und Kampfmodus versetzt. Der Adrenalinspiegel steigt, wir spüren weniger Schmerz. Schimpfen ist also verbales Morphium. Du kannst es selbst ausprobieren. Fülle doch mal einen Eimer mit Eiswasser, halte eine Hand hinein und stoppe die Zeit, während du vor dich hin sagst, denke positiv, das wird schon, ich kann das. So, und nun der gleiche Versuch mit wüsten Schimpfwörtern. Das einsilbige englische Fuck ist da schon sehr effektiv, aber du kannst es auch mit dreckiger Kackscheiße versuchen. Schimpfen ist ein Ventil. Statt dem Volldeppen, der mich mit seinem dicken BMW fast vom Fahrrad gemäht hat, aus dem Auto zu ziehen und zu verkloppen, fluche und schimpfe ich als Ersatzhandlung lieber. Denn für körperliche Auseinandersetzungen bin ich nicht wirklich gebaut. Und es muss ja auch nicht immer gleich schimpfen bis zum Anschlag sein. Auch das Meckern und Mosern darf in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden. Wir drücken uns emotional aus, statt etwas herunterzuschlucken. Und außerdem signalisieren wir unserem Gegenüber, dass es Redebedarf gibt. Es verbindet sogar. Gerade unter guten Freunden ist die gespielte Beschimpfung ein Zeichen der Zuneigung und Vertrautheit. Hey du alter Sack, wie geht's? Beschissen du Knalltüte! Ach, Worte der Liebe. Mit dem Schimpfen rebelliert man gegen den Zwang, immer alles toll finden zu müssen und sich ständig zu verstellen. Schimpfen ist also gelebte Freiheit. Jede Bürgerinitiative, jede große Veränderung und jede Revolution hat mit Rumgemecker, Unzufriedenheit und kollektiver Aufregung begonnen. nicht mit Friede, Freude, Eierkuchen. Und um die Kraft der Veränderung, die das Negative mit sich bringt, darum geht es im letzten Blink. Es ist ein Bild, das der junge Louis Pasteur sein Leben lang nicht aus dem Kopf bekam. Ein Schmied nimmt sich ein glühend heißes Eisen und drückt es auf die Bisswunde, die sich ein Mensch bei einem Hund eingefangen hatte. Er brennt die Wunde aus, während der Gebissene vor Schmerz schreit und dann fast die Besinnung verliert. Alles in der Hoffnung, dass so die Tollwut besiegt werden kann. Pasteur, der diese Tortur mit ansehen musste, prägte dieses Ereignis. Und es weckte seinen Ehrgeiz. Verdammt nochmal, da muss es doch eine Lösung geben. Statt sich ein Komm ins Gleichgewicht oder Chill dich weg Tee aufzubrühen und ein paar Achtsamkeitsübungen zu machen, forschte er wie besessen. Und so wurde 1885 die Tollwutimpfung erfunden. Was ich mit dieser kleinen Geschichte sagen will, wenn man die Dinge hinnimmt, wie sie sind, gibt es keine Veränderung. Fortschritt verdanken wir den unzufriedenen Menschen. Negatives ist ein Motor, und das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gemeinschaft. Negative Emotionen, zum Beispiel die Wut über Missstände, haben revolutionäres Potenzial. Öffentliche Proteste und sozialen Wandel gäbe es ohne verärgerte Menschen gar nicht. Dabei liegt jeder sozialen Bewegung der gleiche Gedanke zugrunde. So wie es ist, ist es ungerecht. Das Negative ist also politisch und das Mantra "Denk positiv" nützt nur denen, die den Status quo zementieren möchten und einer ganzen Wohlfühlindustrie, die sich eine goldene Nase verdient. Wer negativ denkt, hat nicht nur ein wachsameres Auge für die Ungerechtigkeiten im Leben, er hat auch ein größeres Herz. Im sogenannten Diktatorspiel, einem Experiment aus der Spieltheorie, bei dem ein Spieler etwas von seinem Besitz abgeben kann, zeigte sich eindeutig, dass die Großzügigkeit des Probanden von seiner Grundstimmung abhängt. Positiv gestimmte Spieler teilten ihren Einsatz weniger mit anderen als die traurigen Spieler. Intuitiv hätte ich gedacht, dass es andersherum wäre. Die Forscher begründen das egoistische Verhalten der glücklichen Teilnehmer aber damit, dass diese eher auf sich konzentriert sind, während traurige Menschen sich eher fragen, wie es anderen geht und solidarischer sind. Zugespitzt: Die Nichtglücklichen haben ein größeres Herz. Außerdem bewahren sich die Nichtglücklichen durch ihre Skepsis und das Nein zu gesellschaftlichen Zwängen mehr Autonomie und Authentizität. Sie sagen halt nicht zu allem Ja und Amen. Sei es der Optimismus-Hype, die Schnelllebigkeit, die Flexibilität oder die Mobilität. Das ist nicht immer bequem. Mit einem Ja würde man den Flow der Dinge weniger stören. Aber ich sage lieber auch mal unerschrocken Nein und setze auf eine radikale Ehrlichkeit oder mit den Worten der Autorin: Ich möchte lieber nicht.
Oh, ey, das war auch schon wieder so eine mittelmäßige Vorstellung jetzt. Na gut, aber jetzt auch scheiß Wetter, ey. Boah, da klinge ich eh immer wie so ein alter Muldenkipper. Egal, erstmal Teechen. Ey, haben wir noch was von dem Glücksbärschi-Zaubertee?